Ich wünsche euch allen einen guten Morgen. Wer von euch weiß, was unser Predigtext heute Morgen ist? Irgendjemand mal in den Gemeindebrief geschaut? Da steht mich der Text drin. Irgendjemand? Ja, Stephanus. Das ist das ganze Kapitel 7. Aber spezifisch den Text für heute. Ich frage das deswegen. Wolfgang weiß es. Genau. Ja, also wenn ihr in den Gemeindebrief schaut, dann seht ihr, dass da auch die Textstellen immer stehen. Und ich bin einer der wenigen, der das nicht gemacht hat. Und habe einen ganz anderen Text vorbereitet. Also nicht überrascht sein, wenn ihr nachher die Predigt mitnehmt, da steht ein anderer Text drauf. Aber ich werde versuchen, trotz alledem, ich habe eher das Ende von Kapitel 7 heute auf dem Schirm gehabt. Warum auch immer. Es ist immer gut, wenn der Prediger auch weiß, welchen Text er hat, ne, zum Predigen. Wir wollen lesen Apostelgeschichte 7. Wir sind in der Apostelgeschichte und vielleicht noch mal so als Gedankenstütze, weil das ist ja nicht immer fortlaufend. Wir haben auch zwischendurch mal andere Prediger hier mit anderen Texten. Worum geht es in der Apostelgeschichte? Es sind eigentlich die ersten 30 Jahre, des Leben, wo das Leben der Gemeinde, die Erstehung der Gemeinde beschrieben wird. Und der zentrale Vers eigentlich in der Apostelgeschichte ist Kapitel 1, Vers 8. Den kennen wir alle sehr gut. Da heißt es, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Das ist der Auftrag, den die Apostel damals bekamen, aber das ist auch immer noch der Auftrag heute. Es hat sich nichts geändert. Und dieser Auftrag ist riesig, gewaltig, wenn wir in die Drogenszene gehen. Ja, das, die Verelendung, die immer mehr stattfindet. Menschen sind kaputt innerlich. Manche drücken das äußerlich aus. Andere leben innerlich kaputt, aber sie zeigen es nicht. Wir haben gelernt, das gut zu vertuschen. Aber der Mensch ist auf der Suche nach Leben und er weiß nicht wo. Und die einzige Botschaft, die wirklich Leben bringt, ist das Evangelium. Aber dazu brauchen wir die Kraft Gottes in unserem Leben, richtig? Ja, alleine schaffen wir das nicht. Du kannst das Christsein nicht leben ohne Christus, ohne die Kraft Gottes in deinem Leben. Das heißt, es beinhaltet, dass wir erstmal selber erfahren haben, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dass Jesus unser Leben neu gemacht hat. Und ich sage immer so, wenn ich auch in die Szene gehe oder auch mit Menschen im Gespräch bin, auch gestern im Pflegeheim in Bad Nenndorf, ich sage immer, wenn mich Leute fragen oder so, warum machst du das, dann sage ich, ja, ich bin ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo er Brot findet. Ja? Ich habe Brot gefunden. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird niemals Hunger. Ja, und das habe ich erfahren. Aber ich bin immer noch ein Bettler. Ich lebe davon, dass ich immer wieder mich von Jesus ernähre, dass ich in Jesus bleibe. Ja, und deswegen bin ich nicht besser als irgendjemand anders. Es ist Gnade Gottes, dass ich auch nicht irgendwo in der Drohungsszene oder irgendwo gestrandet wäre in meinem Leben. Sondern es ist die Gnade Gottes, die die Menschen erreicht, verändert und neues Leben schenkt. Und das ist die Botschaft, die wir haben als Gemeinde. Das ist unser Auftrag. Und der gilt wie lange? Wie lange gilt der Auftrag? Bis Jesus wiederkommt. Ja? Und uns zu sich holt. Ja, und so werden eben in den Kapiteln zuvor diese verschiedenen Etappen beschrieben, wie das Evangelium, also erstmal die Apostel und die 120, dass die Kraft Gottes in ihrem Leben erfahren und dann fangen sie an, das Evangelium zu verkündigen in Jerusalem. Und das Vers 8 ist auch ein guter Vers, um die Einteilung der Apostelgeschichte gut zu vollziehen. Also die ersten 8 Kapitel eigentlich in der Apostelgeschichte beschreiben, wie das Evangelium in Jerusalem sich ausbreitet. Und das ziemlich massiv. Ja, die erste Botschaft, 5.000, dann nochmal 3.000, 5.000. Also man schätzt, innerhalb von wenigen Monaten waren 20.000 Menschen zum Glauben gekommen in Jerusalem. Das ist gewaltig, was Gott tun kann, wenn Menschen bereit sind, ihr Leben und ihren Dienst da hineinzustellen, dass sie das Evangelium verkündigen. Aber dann von Kapitel 8 oder bis 7, 8 geht es dann schon los, da geht das Evangelium weiter. Nach Judäa und Samaria. Und ab Kapitel 13 bis zum Ende der Apostelgeschichte, 28, wird beschrieben, wie das Evangelium in die ganze Welt geht, der damaligen bekannten Welt. Ja? Und so kann man ganz gut die Apostelgeschichte einteilen. Und wir sind jetzt in Kapitel 7. Es geht um Stephanus, einer von den 7 Diakonen, die erwählt worden waren in Kapitel 6. Er war ein junger Mann, der in den Dienst berufen worden ist als Diakon, um Tische zu bedienen. Und was war die Qualifikation, um Tische zu bedienen? Was haben wir da gelesen in Kapitel 6? Weiß das jemand noch? Er musste voll des Geistes sein. Was noch? Könnt ihr schnell nachlesen. Kapitel 6. Untadelig. Voll Glaubens. Um Tische zu bedienen. Okay. Was will uns das sagen? Dass es keinen Dienst gibt in der Gemeinde, der nicht wichtig ist, aber der immer auch eine geistliche Komponente hat. Alles, was ihr tut, sollen wir zur Ehre Gottes tun, ob es Essen oder Trinken ist. 1. Korinther 10, 31. Ja, es gibt keinen Job in der Gemeinde, wenn es mal ganz einfach zu sagen, der nicht damit durchdrungen sein soll, dass wir auch geistlich wachsen und auch ja, uns mit hineinnehmen lassen. Und das ist wichtig. Und dieser Stephanus, der wird jetzt zum ersten Märtyrer. Das ist jetzt Kapitel 7. Und ich möchte euch noch mal ein bisschen mit hineinnehmen in die Situation von Stephanus. Ich habe heute Morgen früh noch mal das ganze Kapitel gelesen. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser junge Mann, er ringt oder er steht kurz davor, getötet zu werden. Also kurz vor seinem Tod. Und ich glaube, Stephanus wusste das. Denn er verteidigt nicht sich selbst, als er die Möglichkeit hat, sondern er verteidigt die Botschaft der Bibel. Das Evangelium, das war ihm viel wichtiger als sein eigenes Leben. Was uns sagen will, dieser Mann war wirklich überzeugt von der Botschaft. Er war bereit, dafür zu sterben. Und ich glaube, dass Gott ihn zu diesem Punkt gebracht hatte und dass er wusste innerlich, das ist das Ende meines irdischen Lebens. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir uns damit hineinnehmen lassen in die Situation. Stellt euch mal vor, ihr wärt dort in dieser Situation. Und ihr wüsstet, dass jetzt euer Leben zu Ende ist. In ein paar Minuten ist mein Leben vorbei. Was sind deine letzten Worte? Was sagst du? Was ist dir wichtig? Und dieser Stephanus, ja, der wird ja angeklagt, und wir lesen das mal in Kapitel 6. Er wird angeklagt, Lästerworte geredet zu haben in Vers 11, 6, 11, da stifteten die Männer an, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und das war ein Kapitalverbrechen. Er wusste genau, was darauf stand, auf diese Anklage. Nämlich der Tod. Und das waren falsche Anklagen. Er hätte sich rechtfertigen können. Er hätte sagen können, das ist Lüge. Aber er tut es nicht. Sondern er nutzt die Gelegenheit, die frohe Botschaft aus dem Alten Testament, wohlgemerkt, dem religiösen Volk, der Synagoge und auch dem hohen Priester, das lesen wir Vers 1, da sprach der hohe Priester, verhält es sich denn sich so? Ja, er versucht, sie mit hineinzunehmen in die Geschichte Israels. Und ich habe mich gefragt, was ist denn der rote Faden in dieser Erklärung, die er gibt, in diese Botschaft, die er nochmal verkündigt. Und ich glaube, der rote Faden ist der, dass in der Geschichte Israels immer wieder Gott eingegriffen hat mit einem Retter. Aber sie wollten oft diesen Retter nicht oder sie lehnten ihn ab oder sie waren neidisch. Wir können das nachlesen. Das erste Beispiel, was wir finden in der Rede, ist in Kapitel 7 und zwar Vers 9. Da geht es um Josef, die Geschichte von Josef. Die hat ja so viele Parallelen zu Jesus. Das ist ein Studium für sich. Wert, ich mache euch Mut, studiert man das Leben von Josef. Wie viele Parallelen er zum Leben des Herrn Jesus ja, in Vorausschau als sehen kann, ist gewaltig. Und hier heißt es in Vers 9, und die Patriarchen waren neidisch, das waren seine Brüder wohlgemerkt, ja, also die 12. Die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm und er rettete ihn. Erstmal ihn und durch ihn kam Rettung auch zu seinem Volk. Denn später wurde er zu einer Schlüsselperson. Und ähnlich ist eigentlich die Geschichte, wie es dann weitergeht mit Mose. Also er geht durch das Alte Testament und Ich mache ja immer Mut zum Bibelverse auswendig lernen. Dieser Mann hat das verstanden. Wisst ihr, wie viele Zitate er aus dem Alten Testament zitiert, wortwörtlich? Ist gewaltig. Der lebte im Alten Testament. Er lebte in diesem Buch und war voll und erfüllt davon. Und das, und denn sie klagten ihn ja an, ja, du hast Mose und die Propheten gelästert und solche Sachen und Gott gelästert. Und er gibt ihnen eine volle Breitseite aus dem Alten Testament. Wenn ich mit Moslems rede, höre ich oft den Spruch, ja, die Bibel ist ja verfälscht und hier und da und jenes. Und wisst ihr, was ich mache, wenn ich mit ihnen rede? Ich zitiere so viele Bibelverse, wie es nur geht. Wisst ihr, warum? Warum machen wir das? Warum geben wir Menschen das Wort Gottes mit auf den Weg? Warum machen wir das? Weil wir wissen, dass das Wort Gottes wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmeißt. Richtig? Na, wenigstens einige unter uns glauben das. Welche Worte sind gewaltiger oder beeinflussen mehr das Leben eines Menschen? Deine Worte oder Gottes Worte? Das wäre wahrscheinlich ein besserer Vergleich. Was denkt ihr? Okay, ein paar mehr. Ja? Wir sprechen das Wort Gottes in das Herz von Menschen. Und was Gott dann damit tut und machen kann, ist gewaltig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen sind, die im Wort Gottes leben, arbeiten. Und da gehört meines Erachtens auch zu, dass wir das auswendig lernen. Denn wir haben nicht immer die Bibel dabei, richtig? Oder habt ihr immer das Schwert unter eurem Arm? Wenn ihr so zur Arbeit geht oder in der Bahn sitzt, keine Ahnung. Vielleicht macht ihr das. Aber es ist, glaube ich, auch für die Menschen, mit denen wir reden, ist es schön, dass sie merken, das sind die Leute des Buches, so werden wir im Koran beschrieben, die Leute des Buches. Und ich glaube, dass wenn Menschen das hören, ja, dass wir müssen jetzt nicht mal die Verse sagen, ne, was weiß ich, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt oder so. Sondern du kannst auch sagen, weißt du, in der Bibel steht, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Zum Beispiel. Oder. Versteht ihr mich? Ja, benutzt das Wort Gottes, weil das hat viel mehr Kraft und kann viel mehr bewirken im Leben eines Menschen als deine Worte. So gut die gemeint sind. Und das macht Stephanus. Er präsentiert das Alte Testament, er sagt, er kennt sich mega gut aus und erklärt das. Und ich finde das genial, wie er das macht. Es war ein junger Mann, der schon tief verwurzelt war im Alten Testament und auch die Botschaft sozusagen weitergibt. Und ähnlich ist die Geschichte eigentlich bei Mose. Den wirft er auch ins Feld. Da heißt es in Vers 35, diesen Mose, den sie verwarfen, das war auch wieder das eigene Volk, wer bist du denn, Mose? Ja? Willst du uns auch töten, wie den anderen Ägypter? Und dann heißt es weiter, indem sie sprachen, wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt? Denn diesen sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Busch erschienen war. Ja? Also auch hier sehen wir, dass Gott immer wieder einen Retter sandte. Denn Mose war dann derjenige, der das Volk herausführte aus Ägypten ins verheißene Land. Aber sie wollten ihn erst nicht. Und mittendrin in diesem Kontext kommt der Vers 37. Guckt da nochmal rein, wenn ihr eine Bibel dabei habt. In Vers 37, da sagt er, das ist der Mose, der zu den Söhnen Israel gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören. Wer war das wohl? Was denkt ihr? Von wem ist hier die Rede? Ha? Kommt aus 5. Buch Mose 18, Kapitel 18. Worauf bezieht sich dieser Vers, wo Mose sagt, da kommt einer nach mir, der ist größer als ich. Auf den sollen wir hören. Auf wen sollen wir hören? Oh, sehr gut. Ja? Auf Jesus. Er wird kommen. Verheißen im Alten Testament noch und nöcher. In Lukas 24 ist Jesus mit diesen armen Kerlen unterwegs, die enttäuscht waren von Jesus, weil er jetzt tot war. Und sie waren auf dem Weg zurück nach Emmaus. Könnt ihr euch erinnern an die Geschichte? Und dann heißt es so, Jesus gesellte sich zu ihnen. Und sagt, warum seid ihr so traurig? Jesus war gerade gestorben und auferstanden. Ihre Augen waren zugehalten, sie sahen ihn nicht. Und dann heißt es weiter, und er erklärte ihnen alles. Also dann geht er in die alttestamentlichen Schriften und sagt, und erklärte ihnen alles, was in den alten Schriften von ihm gesprochen wurde. Das Alte Testament ist voll von Jesus. Und das erklärt er ihnen. Und dann er tut so, als wenn er weitergeht, und dann wissen wir, wie es weitergeht, und dann öffnet er ihnen die Augen und boah, brannte nicht unser Herz, als Jesus mit uns redete. Und sie rennen zurück. Enttäuschte Jünger waren plötzlich voller Freude, weil Jesus da war, er lebt und ihnen das Wort Gottes eröffnete. Also wir sehen hier viele Beispiele, und er endet, und jetzt möchte ich mal den Text lesen, zumindest will ich den Text lesen, ob ich jetzt alles darüber sage, weiß ich noch nicht, aber wir haben eigentlich offiziell den Text heute von Vers 42 bis 53, den wollen wir jetzt mal lesen, weil das ist eigentlich mein offizieller Predigtext, den ich nicht wusste, aber ist egal. Da heißt es folgendermaßen, Vers 42, da wandte sich Gott ab und gab sie dahin, sodass sie dem Herrn des Himmels dienten. Ja, das ging da im Kontext um das goldene Kalb, also die haben sehr schnell Mose vergessen, haben sich einen Ersatz geholt, was wir auch gerne tun, oder der Mensch gerne tut. Ja, wir haben nicht das Original mehr, wir wissen nicht mehr, wie das Leben funktioniert, dann suchen wir uns Ersatz. Ja, Drogen, Geld, materielle Dinge, Beziehungen, da kannst du alles reinpacken. Das ist alles ein Ersatz, aber es erfüllt nicht. Nur Jesus kann wirklich das Leben eines Menschen erfüllen und wahres Leben schenken, ein erfülltes Leben. Da wandten sich Gott ab und gab sie dahin, sodass der Herr der Himmel, dass sie dem Herrn des Himmels dienten. Wie im Buch der Propheten geschrieben steht, habt ihr etwa mit mir Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht während der 40 Jahre in der Wüste, Haus Israel? Ihr habt die Hütte des Moloch und das Sternbild eures Gottes Rephan umhergetragen, die Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten. Und ich werde euch wegführen über Babylon hinaus. Ja, hier wird um das Gericht 70 Jahre der Gefangenschaft in Babylon, das war Konsequenz ihres Verhaltens, dass sie sich von Gott abgewendet haben und haben sich Ersatz gesucht. Und Gott sagt, ich lasse euch nicht laufen, das ist Liebe Gottes, wenn er uns nachgeht. Wisst ihr, ne? Wenn wir eigene Wege gehen und es geht alles in die Brüche, dann haben wir einen Gott, einen Vater, der sich um uns kümmert, der uns nachgeht. Aber das heißt auch, dass wir manchmal die Konsequenzen unseres Handelns tragen müssen. So wie das Volk. 70 Jahre der Gefangenschaft. Es war keine schöne Zeit. Weg von Jerusalem. Alles war zerstört. Nehemia geht dann zurück und schaut, die Mauern waren zerstört und. Aber Gottes Liebe wird da sichtbar. Er geht uns nach. Er lässt uns nicht laufen. Das ist gut. Findet ihr das auch gut? Ja, wieder nur einige. Ich hoffe, es sind eigentlich alle froh, dass Gott uns nachgeht, uns nicht loslässt. Und dann heißt es weiter, in Vers 44, das Zelt des Zeugnisses war in der Mitte unserer Väter in der Wüste, so wie der, welcher mit Mose redete, es zu machen, befahl nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Dieses brachten auch unsere Väter, wie sie es empfangen hatte, mit Josua in das Land, ja, das verheißene Land, als sie es von den Heiden in Besitz nahmen, die Gott vor dem Angesicht unserer Väter vertrieb bis zu dem Tag Davids. Dieser fand Gnade vor Gott und bat, ob er für den Gott Jakobs eine Wohnung finden dürfe. Salomo aber erbaute ihm ein Haus. Und jetzt endet er seine Rede. Und wie er sie endet, das ist ja auch unser Predigtext heute, ist genial. Ja? Vorher hat er ihnen gesagt, ihr habt immer wieder den Retter abgelehnt. Ihr wart neidisch, ihr wart schnell auf anderen Kurs unterwegs, habt euch Ersatz geschaffen. Und jetzt endet er diese Botschaft an die Religiösen, wohlgemerkt, mit folgenden Sätzen. Doch, Vers 48, doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Warum endet er so? Was denkt ihr? Warum sagt er das? Warum kommt jetzt plötzlich der Tempel ins Spiel, wo er sagt, Gott wohnt nicht im Tempel? Denn er hat alles gemacht. Er braucht im Grunde genommen kein Haus. Warum sagt er das? Weil die Religiösen haben die Beziehung zu Gott gepflegt. Wo? Wo war der Ort, wo sie Gott begegneten? Im Tempel. Sie verbanden, oder die Verbindung zum Tempel war, dass sie dort Gott sozusagen begegnen konnten. Aber was wollte Stephanus ihnen wirklich sagen mit diesem Bild? Dass Gott nicht in diesen Häusern wohnt, sondern wo will er denn wohnen? In unserem Herz. Das ist der Ort, wo Gott wohnen möchte. Da geht es nicht um einen Ort oder ein Gebäude, sondern Gott sucht das Herz des Menschen. Da will er wohnen. Und darauf lenkt er sie sozusagen hin, dass das Entscheidende nicht der Ort ist oder das Gebäude, sondern das Herz, das bereit ist, Gott hineinzulassen in sein Innerstes. Da will Gott hin. Und jetzt kommt die Reaktion, oder sagen wir mal so, jetzt kommt die Herausforderung, die Stephanus an die Religiösen bringt. Er sagt jetzt folgendermaßen, wohlgemerkt, hört man genau hin, was er jetzt sagt in den nächsten Sätzen. Es geht hier um sein Leben. Er sagt in Vers 51, und da sehen wir den roten Faden, wie er sich durch die Geschichte Israels immer wieder wiederholt, bis heute, wohlgemerkt. Bis heute kann man grundsätzlich sagen, dass das Volk Israel genau das ist, was hier jetzt steht. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Deswegen die ganze Geschichte Israels. Hier wird sie zusammengefasst mit dem Satz, ihr seid halsstarrig, unbeschnitten an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, nämlich Jesus, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Boah, das ist heftig. Er klagt sie an. Er verteidigt sich nicht, sondern er sagt, Leute, ihr habt ein Problem. Ich habe nicht ein Problem. Ihr habt ein Problem. Und ihr versucht, wie die ganze Geschichte schon immer gezeigt hat, das Licht auszulöschen, die Wahrheit mit Lüge zu bekämpfen. Aber er dreht den Spieß um. Wie kann man denn Lüge am besten bezwingen? Denn sie logen ja, sie haben falsche Zeugen aufgestellt. Wie kann man die Lüge am besten bezwingen? Mit was? Mit der Wahrheit. Und was macht die Wahrheit? Die Wahrheit macht frei. Johannes 8, 32. Die Wahrheit macht frei. Und das präsentiert er ihnen im Angesicht des Todes. Das ist gewaltig. Er bringt praktisch vier Anklagegründe hervor. Ihr seid halsstarrig, unbeschnitten an Herz und Ohren. Und dieses Unbeschnitten war sehr, sehr unangenehm, wenn er das sagte. Wisst ihr, auf was das sich bezog? Auf die Heiden. Er stellte sie auf die gleiche Stufe wie die Heiden. Das sollte man nicht tun. Das ist ein No-Go. Aber er sagt, ihr seid genau wie die Heiden. Ihr widerstrebt permanent der frohen Botschaft. Ihr widerstrebt dem Heiligen Geist, ihr tötet die Propheten, ihr habt das Gesetz, ja, da habe ich noch nicht weitergelesen, da heißt es hier, die Propheten, Vers 52, haben eure Väter nicht verfolgt, sie haben die getötet, die vorher des Gerechten ankündigen, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid, ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Ja? Das hält er ihnen vor. Und er ist in guter Gesellschaft. In Matthäus 23 steht Jesus auch kurz vor dem Kreuz. Und wisst ihr, was Jesus sagte zu seinem Volk? Ich lese euch das vor. Matthäus 23. Wisst ihr, Stephanus und Jesus sind so ähnlich in dem Werdegang hin zum Tod. Da sagt Jesus in Matthäus 23, Vers 37 und folgende: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest, sehen wir die Parallelen? Die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind von Gott. Gott hat sie gesandt. Und sie töten und steinigen. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Okay. Sehen wir da dann Parallele? Definitiv. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Es wird der Tag kommen, in Sacharja wird er auch beschrieben, dass sie den sehen, den sie durchstochen haben. Und sie werden wehklagen. Also Jesus hat genau das Gleiche erlebt. Und endete am Kreuz, wenige Tage später. Lass uns Paulus, der in der Zukunft schon ist, der ja auch dann ins Spiel kommen wird, in Kapitel 8, aber schaut mal, hört mal zu, wie Paulus über seine eigenen Landsleute redet, in Römer, Kapitel 9. Auch er hat ein ähnliches Herz eigentlich, wie Jesus und auch wie Stephanus. Und ich lese das nur mal vor. Ich sage die Wahrheit, in Kapitel 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie immer mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässig Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder. Das ist, was er empfand für sein Volk. Er wollte sein eigenes Heil aufgeben, damit sie es finden. So weit war er bereit zu gehen. Ist natürlich nicht machbar gewesen, aber es spiegelt sein Herz wieder für sein Volk und auch der Zustand, in dem das Volk war. Ja, Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, Vers 4, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, ihnen gehören auch die Väter an, von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. So empfand Paulus, wenn er über sein eigenes Volk redete. Und das ist schon bemerkenswert. Und meine Zeit ist um. Ich glaube, den zweiten Teil der Predigt werden wir dann das nächste Mal hören. Dann sind wir wieder auf Kurs, was den Text betrifft. Und ihr seid froh, dass ich nicht so lange predige heute, richtig? Könnt ruhig ehrlich sein. Wir enden die Predigt heute Morgen. Wie? Die Anwendung ist ziemlich deutlich heute Morgen, die Botschaft. Und ich habe sie so formuliert: Wo habe ich oder wo haben wir oder wo hast du, um es persönlich zu machen, das Reden Gottes schon vernommen und doch widerstreben wir? Weil es ist immer einfach, so über die Leute zu urteilen oder zu verurteilen. Ja, und ich lebe eigentlich so in dem Prinzip, so ein bisschen wie die Frau, die im Ehebruch ertappt worden war, wo Jesus sagt: Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann heißt es, und die Alten gingen zuerst weg, bis niemand mehr da war, nur noch die Frau und Jesus. Und es ist immer einfach zu urteilen über andere. Ja? Aber die Botschaft eigentlich ist ja auch für uns heute Morgen hier. Gott redet durch sein Wort zu uns. Und die Frage ist, wie reagierst du auf sein Reden in deinem Leben? Ist es da vielleicht auch schon vorgekommen, dass wir genau wussten, was Gott von uns wollte, aber wir haben gesagt, nee, ich will mein eigenes Ding machen. Kann das sein? Niemand hier? Vielleicht ist es nur eine Botschaft für mich heute Morgen. Sorry. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, haben wir schon oft oder manchmal gespürt, ich weiß, was jetzt dran ist, was Gott von mir möchte. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe widerstrebt. Genau wie hier das Volk Israel in der Situation es macht. Wir alle haben, glaube ich, schon oft, so wie Paulus es in Römer 7, Vers 19 ausdrückt, ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern ich tue das Böse, was ich nicht will. Kennen wir das? Glaube schon, wenn wir ehrlich sind. Und Gott redet und redet immer wieder. Und ich bin froh, dass Gott so geduldig ist. Du auch? Dass er uns nicht fallen lässt. Obwohl wir sein Reden hören, widerstreben wir oft und tun unser eigenes Ding. Und er lässt uns trotzdem nicht los. Er geht uns nach, er redet immer wieder. Und unsere Herausforderung heute Morgen ist, wenn du das Reden Gottes hörst, und vielleicht bist du hier heute Morgen und hörst das erste Mal das Reden Gottes in deinem Leben. Vielleicht hast du diese persönliche Beziehung zu Gott noch gar nicht. Da möchte ich dir Mut machen. Geh zu Jesus. Ja? Du brauchst da keinen Priester, sondern Jesus sagt, wer mich sucht von ganzem Herzen, von dem lasse ich mich finden. Dann tu das. Bring dein Leben in Ordnung mit Gott. Durch Jesus. Er hat alles dafür getan. Aber hier sitzen auch viele Christen, die wir unterwegs sind, vielleicht viele schon viele, viele Jahre unterwegs mit Jesus. Und vielleicht weißt du, dass da Dinge sind in deinem Leben, wo Gott immer wieder spricht und er möchte, dass du da das veränderst, dass du das zu ihm bringst, dass er das ausfüllen kann mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seinem Wesen. Da möchte ich dir Mut machen. Schieb es nicht auf die lange Bank. Das ist das liebste Möbelstück des Teufels. Immer wieder weiterschieben. Ach, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ach, ich kümmere mich später drum. Sondern tu es gleich. Und damit möchte ich die Botschaft heute Morgen beenden. Und wenn ihr den Zettel mitnehmt, habt ihr schon die Predigt für den nächsten Sonntag. Übernächsten Sonntag, keine Ahnung wann. Ja? Lass uns noch beten. Vater, wir beugen uns vor dir. Wir danken dir, dass du der große Herzenskenner bist. Wir können Spielchen treiben vor Menschen, vor Gemeindemitgliedern, aber wir können kein Spielchen treiben mit dir, denn du kennst unser Herz und du weißt genau, was uns bewegt und was uns auch Kummer macht, was uns Probleme macht, aber auch, wo wir widerstreben deinem Reden und Dinge zurückhalten in unserem Leben. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns Mut schenkst, Freudigkeit schenkst, Kraft schenkst, auch ganze Sachen zu machen mit dir, wo wir vielleicht Dinge zurückhalten und dass wir wirklich, so wie Paulus sagen können in Philipper 1, Vers 21, Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Herr, schenke du dazu Gnade, das schaffen wir nicht alleine. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dicht bei dir bleiben, an dir dranbleiben, in dir bleiben, damit du dein Werk in uns vollenden kannst. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.